History Mystery. Die Geheimnisse der Geschichte enträtselt.
Diesmal der Fluch des Pharao. Wie Tutanchamun zum Popstar wurde. Fangen wir gleich mit einem Quiz an, damit wir es nicht wieder vergessen.
Genau.
Wozu brauchten die Ägypter wohl 250 Milliliter Honig und die doppelte Menge Mandelmehl? Hm.
War das A, um den leckeren Schattkuchen zu backen?
Oder B, diente diese Mischung zum Einbalsamieren von Mumien?
Hm, schwierig, ja. Oder war das vielleicht C, eine Medizin, die man gegen einen bestimmten Schimmelpilz einnehmen musste?
Die Lösung wie immer im Laufe dieser Folge. Jetzt aber los. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zeitreisenden, zu einer neuen Folge von History Mystery. Ich bin Luna und heute geht's ins alte Ägypten.
Ja, und ich bin Anders, Archäologe, Abenteurer und auch heute wieder der Mensch, der Lunas Fragen beantwortet.
Und ich habe eine Menge davon. Zuerst mal diese. Wie spricht man das eigentlich richtig aus? Sagt man Tutanchamun oder Tutankhamun? Oder doch ganz anders? Ich habe nämlich beides schon gehört und da dachte ich, da du ja Ägyptologe bist.
Nimmst du an, dass ich es natürlich wissen muss. Ich verstehe den Gedankengang und kann dazu nur sagen, so ganz genau weiß das heute niemand mehr. Das hängt damit zusammen, dass wir zwar die allermeisten Hieroglyphen lesen können, aber schlichtweg nicht mehr wissen, wie man die alte ägyptische Schrift nun eigentlich aussprechen muss. Das Schriftzeichen, um das es hier konkret geht, könnte damals tatsächlich Ankh oder Ankh ausgesprochen worden sein.
Ey, wofür bezahle ich dich eigentlich, wenn du nicht mal so eine einfache Frage beantworten kannst?
Aber du...
Naja, egal. Ich habe ja noch mehr Fragen auf Lager. Da gibst du dir dann aber bitte etwas mehr Mühe, ja?
Ja, okay, ja.
Fein. Zum Beispiel müssen wir über dein heutiges Outfit reden. Das... ist doch nicht altägyptisch.
Nee, das stimmt. Diese Klamotten habe ich aus dem Antiquariat. Es ist ein Anzug, der in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts modern war. Und einen schicken Filzhut.
Du siehst damit ein bisschen aus wie dieser Filmheld. Dieser Indiana Jones, ehrlich gesagt. Nur die Peitsche fehlt.
Das liegt daran, dass das Aussehen von Indiana Jones, von den Filmemachern Steven Spielberg und George Lucas, an die typische Kleidung der Archäologen der 20er Jahre angepasst wurde. Nur, dass die nicht mit Peitschen rumgelaufen sind.
Ich muss gestehen, dass mir deine Klamotten heute ausnahmsweise wirklich gut gefallen.
Oh, danke.
Und die trägst du aus... welchem Grund genau?
Also, das Grab, um das es heute geht, wurde am 4. November 1922 entdeckt. Und zwar von einem gewissen Howard Carter. Der hatte es schon jahrelang gesucht, bis er dann endlich fündig wurde. Naja, und der lief eben genau so rum.
Ah, jetzt verstehe ich. Na gut, Kostüm genehmigt.
Puh, danke.
Aber sag mal... wie kam denn dieser Howard Carter überhaupt auf die Idee, dass es da etwas zu finden gab? Oder hat er einfach auf gut Glück ein bisschen herumgebuddelt und sich gedacht, irgendwas werde ich eines Tages schon ausgraben?
Nee. Der hatte schon konkrete Hinweise darauf, dass da irgendwo noch ein Grab sein müsste. Ich erzähle mal von Anfang. Also, Carter arbeitete nämlich als Zeichner auf archäologischen Ausgrabungen.
Sorry. Muss ich direkt mal unterbrechen. Wieso braucht man auf einer archäologischen Ausgrabung einen Zeichner?
Ah ja, weil auf Ausgrabungen bis zum heutigen Tag Fundstücke und die Auffindesituation tatsächlich nicht bloß fotografiert werden, sondern eben auch gezeichnet. Das hat den Vorteil, dass man als Wissenschaftler manche Besonderheiten, die auf einem Foto gar nicht erst auffallen, zeichnerisch besonders hervorheben und markieren kann. Ja, und vor allem früher konnte man dadurch außerdem technischen Ausfällen vorbeugen. Filme aus Kameras mussten erst entwickelt werden. Na, stell dir mal vor, es stellt sich dann erst heraus, dass die Kamera kaputt war. Viele Archäologen lernen also im Rahmen ihres Studiums tatsächlich auch das Zeichnen von Fundumständen und Details von Fundstücken.
Okay, wieder was gelernt. Zurück zu Carter. Der war also Grabungszeichner.
Ja, richtig. Er saß also im Tal der Könige herum und zeichnete Gefäße, kleine Statuen, Schmuck und manchmal auch Scherben. Was die Archäologen halt alles so fanden.
Tal der Könige? Was ist das? Wo liegt das?
Das ist ein ziemlich großes Areal in einem Gebirge in der ägyptischen Wüste. Es liegt auf der gegenüberliegenden Seite der ägyptischen Stadt Luxor. Die gab es auch schon zur Zeit des alten Ägyptens. Dort befinden sich ein Haufen Gräber von ägyptischen Pharaonen, also der Könige der damaligen Zeit.
Hä? Ich dachte immer, die haben ihre Mumien in Pyramiden bestattet.
Nur ganz am Anfang. Später wurden die ägyptischen Herrscher in Felsengräbern beigesetzt. Naja, und da ist das Tal der Könige eben die erste Adresse. Viele berühmte Pharaonen haben dort ihre letzte Ruhe gefunden.
Ruhe gefunden ist ein gutes Stichwort. Ob das für Tutanchamun auch gilt, darauf komme ich noch zu sprechen. Jetzt aber erzähl erstmal von Howard Carter weiter.
Ja, richtig. Also, beim Zeichnen fiel dem nämlich auf, dass auf einigen Fundstücken das Siegel oder die Kartusche von einem bis dahin unbekannten Pharao zu lesen war.
Kartusche? Ist das nicht ein altägyptischer Namensschriftzug?
Ja, genau. Carter stellte also fest, dass da immer wieder Dinge ans Tageslicht befördert werden, wo König Tutanchamun draufsteht. Nur, niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, wer das sein soll. Es gibt kein Grab, das zu diesem Namen passt.
Und da dachte er, jetzt hole ich mir meine Schaufel und fange in der Mittagspause an, im Sand zu buddeln?
Naja, ganz so einfach war das nicht. So eine Grabungskampagne kostet nämlich eine ziemliche Stange Geld. Man muss Grabungshelfer bezahlen, nicht zuletzt ja auch sich selbst. Und man braucht Genehmigungen, Werkzeuge, Zelte und so weiter und so weiter.
War Howard Carter denn so reich? Verdient man als Grabungszeichner so viel Geld?
Oh nee, sicher nicht. Aber Carter hatte reiche Freunde. Und einen davon, einen gewissen Lord Carnarvon, konnte er schließlich davon überzeugen, dass es sich lohnen würde, mal nachzuschauen.
Er bekam also das nötige Geld, schaufelte ein paar Schippen Sand beiseite und bam!
Erstmal nicht. Er suchte erstmal jahrelang vergeblich nach einem unentdeckten Grab. Lord Carnarvon war inzwischen so ernüchtert, dass er meinte, er will nicht immer wieder neues Geld in neue Grabungskampagnen investieren. Er erklärte Carter, dass er ihm den Geldhahn zudrehen wollte, weil Carters Grabungen kaum Bedeutsames zutage förderten.
Oh weh. Armer Howard Carter. Wie hat er denn darauf reagiert?
Er überredete seinen Freund, noch eine letzte Ausgrabung zu finanzieren.
Und bäm!
Nee, leider immer noch nicht. Carter war völlig verzweifelt und am Boden zerstört. Und so saß er dann herum, brütete über seinen Karten und Lageplänen und überlegte, wo man noch suchen könnte. Na, das Tal der Könige ist, wie gesagt, ein ziemlich großes Areal. Und so hatte er das Gelände nach einem bestimmten Muster durchsucht. Ein bisschen wie beim Schiffe versenken.
Aber irgendwann muss er dann doch etwas gefunden haben.
Ungeduldig. Aber ja. Dazu muss man wissen, dass bei so einer Ausgrabung ja jede Menge Schutt und Erde oder eben Sand anfällt, was man aus dem Boden holt. Abraum wird das genannt. Und genau an so einer Stelle, wo der Abraum von einer längst vergangenen Grabung herumlag, entdeckte nun einer der Wasserträger etwas. Das war ein gewisser Hussein Abed el-Rasul, ein kleiner Junge. Google mal. Es gibt sogar ein Foto von ihm im Netz.
Im Ernst? Die entscheidende Entdeckung wurde von einem Kind gemacht?
Jep. Der wollte nämlich einen seiner Tonkrüge auf dem Boden abstellen. Und damit der nicht umkippte, musste er eine kleine Mulde im Geröll machen. Und dabei entdeckte er im Boden eine geheimnisvolle Steinplatte.
Der kleine Junge hatte den Deckel des Grabes des Tutanchamun gefunden. Bäm!
Nee. Noch nicht ganz. Carter wurde jedenfalls gleich herbeigerufen. Man legte die Steinplatte frei und stellte fest, dass es sich um eine erste Stufe einer Treppe handelte, die in die Tiefe führte. Die war bei einer früheren Ausgrabung etwas weiter oben am Hang übersehen worden und man hatte den Abraum damals einfach dorthin geworfen. Jetzt legte Carter und seine Gehilfen allmählich Stufe für Stufe eine Treppe frei, die immer weiter nach unten führte.
Da hatte er bestimmt ziemliches Bauchkribbeln, was?
Oh ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Was würde die Grabungsmannschaft unten erwarten? Schließlich erreichten sie den letzten Treppenabsatz. Und da ist tatsächlich eine versiegelte Tür.
Darf ich jetzt?
Ja, jetzt darfst du.
Endlich. Bäm!
Genau, bäm. Auf der Tür ist nämlich das Siegel von Tutanchamun eingraviert. Und noch besser, die Tür ist ganz offenbar unberührt.
Hä? Ist das nicht irgendwie logisch?
Oh, nein, keineswegs. Üblicherweise war es nämlich so, dass oft schon kurz nach der Beisetzung eines Königs nachts die ersten Grabräuber ins Tal der Könige schlichen, die Tür des frischen Grabes aufbrachen und versuchten, die Grabbeigaben zu stehlen.
Und das gelang ihnen? Gab es denn keine Wachen damals?
Doch, schon. Aber die konnte man ja auch bestechen. Trotzdem wurden immer wieder mal Grabräuber auch erwischt und streng bestraft, aber im Laufe der Jahrtausende sind trotzdem die meisten Gräber ausgeraubt worden. Die Schätze wurden entweder heimlich auf dem Schwarzmarkt verkauft oder, was noch häufiger vorkam, die Gegenstände, die ja oft aus reinem Gold waren, wurden eingeschmolzen, sodass niemand mehr nachvollziehen konnte, woher die Diebe das Gold hatten.
Aber ausgerechnet bei dem großen Tutanchamun ist das nie passiert. Wie kann das sein?
Ja, das liegt eben genau daran, dass er in Wirklichkeit gar nicht der große Tutanchamun war, sondern eher ein kleiner, unbedeutender Pharao. Genau wie die Ausgräber haben offenbar auch die Grabräuber sein Grab schlichtweg übersehen.
Wie meinst du das? Unbedeutend? Ich dachte mal, Tutanchamun ist voll berühmt.
Ja, heutzutage schon, Luna, aber er ist gerade durch die Grabbeigaben so berühmt geworden. Sein Grab selbst ist aber eher klein und er hat auch gar nicht so lange regiert, denn er ist schon in jungen Jahren gestorben.
Krass, wenn man sich vorstellt, welche Grabbeigaben dann erst in den anderen größeren Gräbern drin gewesen sein müssen.
Vollkommen richtig. Aber jetzt nimmst du ja schon vorweg, was Howard Carter zu diesem Zeitpunkt, wo wir gerade sind, noch gar nicht wissen konnte.
Oh ja, stimmt. Er steht ja noch ganz aufgeregt vor der verschlossenen Tür.
Genau. Und bevor er sie aufmacht, muss er erstmal dem Lord Carnarvon ein Telegramm schicken. Habe endlich wunderbare Entdeckung im Tal gemacht. Prächtiges Grab mit intakten Siegeln. Bis zu ihrer Ankunft wieder zugeschüttet. Gratulation.
Ich wäre so krass neugierig gewesen. Ich hätte schon mal einen Blick riskiert, glaube ich.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und wer weiß, wenn Carter das getan hätte, wäre vielleicht sogar manches anders gekommen. Doch dazu später.
Okay. Naja, jedenfalls Lord Carnarvon kam angereist und sie haben die Tür wieder freigeschaufelt.
Exakt. Und dann machen sie so ein kleines Loch rein. Carter hält eine Kerze ran. Doch die wird erstmal fast ausgepustet von einem Luftzug, der aus dem Loch kommt, wie Carter später notiert. Aber dann sieht er es. Das Grab ist über und über mit Schätzen vollgestopft.
Wow. Und dann sind sie reingegangen.
Richtig. Es dauerte dann erstmal eine ganze Zeit, bis sie die vielen kostbaren Grabbeigaben geborgen, fotografiert und gezeichnet hatten. Howard Carter hatte die ganze Zeit über aber nur noch einen Gedanken im Kopf, der ihm keine Ruhe mehr ließ.
Der Fluch der Mumie?
Nein, nicht so direkt. Mit der Mumie hat es aber was zu tun. Denn es war keine da.
Willst du damit andeuten, es hätte doch Grabräuber gegeben? Und die hätten dann die Mumie mitgenommen und die teuren Schätze liegen lassen?
Tja, Carter konnte sich das auch nicht erklären. Denn was ist schließlich ein Grab ohne Leiche? Erst einige Tage später fand man einen Korridor, der zu einer zweiten Kammer führte. Auch der musste erstmal freigelegt werden. Und da war sie schließlich, die Grabkammer. Der König lag in einem Sarkophag, der von mehreren Sarkophagen und Schreinen umgeben war.
Ein Sarkophag ist doch eigentlich nichts anderes als der Sarg, oder?
Ja, kann man so sagen. Als sie den letzten Deckel öffneten, lag da der König. Über seinem Gesicht jene berühmt gewordene Maske aus Gold und Lapislazuli.
Das klingt nach einem fetten Happy End. So dürfte es jetzt eigentlich bleiben. Wenn da nicht der Fluch der Mumie wäre. Na los, erzähl schon. Ich mach's sicherheitshalber die Augen zu, damit ich mich nicht zu sehr erschrecke. Alle Forscher waren verflucht, stimmt's?
Du bist doch nicht etwa abergläubisch, Luna. Oder etwa doch?
Also, eigentlich nicht. Aber es steht doch überall, dass es da einen Fluch gab. Dass alle kurz darauf gestorben sind und so weiter. Das kann ja wohl kaum alles erfunden sein. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass der Lord Carnarvon nur 6 Wochen nach der Graböffnung gestorben sein soll.
Tja, das kann ich dir, glaube ich, erklären. Zuerst mal, die Arbeiter selbst waren tatsächlich ziemlich abergläubisch. Zum Beispiel gab es da diese Geschichte mit dem Kanarienvogel. Howard Carter hatte sich nämlich einen gekauft, kurz bevor sie das Grab entdeckten. Deswegen nannten sie das Grab zuerst nach diesem Glücksvogel, auch Grab des Vogels. Aber an dem Tag, als dann Lord Carnarvon angereist kam, wurde der arme Vogel ganz offensichtlich von einer Kobra gefressen. Naja, und weil die Kobra schon im alten Ägypten eine Schutzgottheit repräsentierte, hielt man das für ein Zeichen. Das erste Anzeichen eines Todesfluchs.
Moment, so kannst du mich nicht abfertigen. Das ist zwar traurig, wenn eine Schlange einen Vogel frisst, aber davon stirbt man schließlich nicht.
Okay, okay. Also gut. Es stimmt schon, dass eine gewisse Anzahl von Teilnehmern an dem Unternehmen Grab des Tutanchamun an nicht natürlichen Todesursachen gestorben ist. Auf den ersten Blick könnte man meinen, unter höchst mysteriösen Umständen sogar.
Siehst du? Sag ich doch.
Ja, aber es stimmt auch, dass es ganz unterschiedliche wissenschaftliche Erklärungsversuche hierzu gibt.
Aber es ist schon auffällig, dass so viele Leute danach gestorben sind.
Ich würde sogar noch weitergehen und behaupten, dass alle Menschen, die damals 1922 an der Graböffnung beteiligt waren, inzwischen tot sind.
Scherzkeks, das ist ja auch kein Wunder. Das ist schließlich schon über 100 Jahre her.
Eben. Was ich damit sagen will, irgendwann sterben Menschen nun mal. Das galt für Tutanchamun genauso wie für Howard Carter oder Lord Carnarvon. Aber wenn es dich beruhigt, es gibt tatsächlich einige Erklärungsversuche für dieses Phänomen.
Endlich rückst du mit der Sprache raus.
Die beliebteste Theorie trägt den Namen Aspergillus Flavus.
Asper was?
Aspergillus Flavus. Das ist ein feiner Schimmelpilz. Den kennst du vielleicht sogar, denn er fühlt sich auch in Blumenerde richtig wohl. Und jetzt, erinnerst du dich, dass Howard Carter von einem Luftzug bei der Graböffnung gesprochen hat?
Ja, richtig. Der dir die Kerze zum Flackern gebracht hat?
Richtig. Die feinen Pilzsporen könnten sich in der Luft des Grabes aufgehalten haben. Und dann
haben die Forscher sie eingeatmet.
Bingo.
Puh. Na, das ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn ich mir vorstelle, die werden alle einem Fluch zum Opfer gefallen.
Ja, mir auch.
Das war wieder eine sehr spannende Folge von History Mystery. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn...
Moment, einen kleinen Moment. Haben wir nicht etwas vergessen?
Den Kuchen? Jemanden zu grüßen?
Leider auch falsch. Die neue Rubrik, Luna.
Oh Mann, ich dachte, du hast es vergessen.
Aber wie könnte ich? Kommen wir zur Abschlussprüfung.
Also bitte, bringen wir es hinter uns.
Das ist die richtige Einstellung. Frage 1. Warum dachte Howard Carter, es müsste sich irgendwo im Tal der Könige noch ein unentdecktes Grab befinden?
Einfach, weil immer wieder Gegenstände aufgetaucht sind mit der Kartusche eines gewissen Tutanchamun, es aber kein passendes Grab dazu gab.
Vollkommen richtig. Er machte sich also auf die Suche danach, ein teures Unterfangen. Wer bezahlte den ganzen Spaß?
Das war ein gewisser Lord Carnarvon, ein Freund von Howard Carter. Der bezahlte die Ausgrabung und wollte ihm schon kurz vor dem Erfolg die Gelder streichen, aber der konnte ihn gerade noch mal überzeugen.
Carnarvon, so oder so, die richtige Antwort, perfekt. Achtung, Fangfrage. Wer fand dann schließlich das Grab des Tutanchamun?
Tja, Ich fürchte, jetzt hast du dir selbst ein Bein gestellt, mein Lieber. Denn so wie du gefragt hast, lautet die Antwort Howard Carter.
Moment.
Aber ich weiß natürlich, was du meintest. Die erste Treppenstufe, die zum Grab hinunterführt, wurde nämlich von einem Kind gefunden. Ein kleiner Junge, der als Wasserträger arbeitete und dessen Name mir leider entfallen ist, hat sie entdeckt, als er eine Mulde für seinen Tonkrug graben wollte. Man kann sich ein Foto von ihm bei Google anschauen.
Genau, das habe ich gemeint.
Nächste Frage. Wie kam es, dass das Grab so lange von niemandem entdeckt worden war?
Ah, das war deshalb, weil der Eingang unter dem Schutt begraben war, der zu einem anderen, etwas höher gelegenen Grab gehörte.
Prima, das war korrekt. Wann übrigens regierte Tutanchamun eigentlich?
Ja, das war vor rund 3300 Jahren. Und zwar genauer zwischen 1332 und 1323 vor Christus.
Vollkommen richtig. So, mal sehen, ob du in deinem Ägyptologiestudium auch wirklich fleißig aufgepasst hast. Wie alt war er, als er starb? Und woran ist er gestorben?
Moment mal, hier stimmt doch was nicht.
Noch 5 Sekunden.
Aber eigentlich wirst du doch geprüft.
4.
Ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen veräppelt.
3. Du weißt es nicht, stimmt's?
Und ob ich das weiß? Aber ich werde schließlich nicht geprüft.
Ich glaub dir kein Wort. Du hast in Wirklichkeit keinen blassen Schimmer. Zu schade um die verlorenen Punkte. 2.
Halt, ich kenne die Lösung wirklich.
Na dann raus mit der Sprache, aber flott, wenn du nicht willst, dass dir die Zeit davon rennt. 1.
Stopp. Er wurde etwa 18 bis 20 Jahre alt. Früher glaubte man, er wäre ermordet worden, aber neue Untersuchungen haben ergeben, dass er wohl bei einem Wagenrennen gestürzt ist und an den Folgen seiner Verletzung starb. Puh.
Na also, warum nicht gleich so? Das war knapp.
Puh.
Anders? Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Du kannst wirklich stolz auf dich sein.
Wow, da bin ich aber wirklich froh. Und was bedeutet das jetzt für mich?
Das bedeutet, du bist gut genug, dass ich dich beim nächsten Mal auch schriftlich abfragen kann.
Och nee.
Am besten gehst du gleich in dein Studierzimmer, um
nein.
dich vorzubereiten.
Och nein.
Das war's mal wieder mit einer Folge von History Mystery. Zum Abschluss kommt noch die Auflösung von unserem Quiz. Was macht man mit 250 Millilitern Honig und der doppelten Menge Mandelmehl? Also, beides in eine Pfanne geben und 2 Esslöffel Kokosfett dazu. Die Jüngeren unter euch lassen sich lieber von ihren Eltern dabei helfen. Auf einer kleinen Flamme erhitzen, bis das Fett flüssig wird. Dann vermischt ihr alles zu einem Teig und lasst es anschließend abkühlen. Später kann man kleine Küchlein davon formen, die man nochmal in etwas Mandelmehl wälzt, damit sie nicht so klebrig sind. Fertig sind die original altägyptischen Schattkuchen. Guten Appetit, bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig!